Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ja, einen wunderschönen, schönen guten Tag und hallo zur neuen frischen Folge Hot Seats and Cold Brews. Brews, Mehrzahl immer, Tobi. Das muss ich dir nochmal beibringen. Du sagst oft Brew, aber wir sind ja zu zweit. Wir müssen beide was trinken. Und ich stehe vor McDonald's und habe mir einen Kaffee geholt. Der ist alles andere als cold. Ich habe mir schon richtig die Schnute verbrannt. ja, hallo, wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich komme, wie du siehst, ich bin noch in Bike-Klamotten. Ich komme gerade von draußen rein, aus dem Wald. Ich habe jetzt gerade noch was gefilmt und genau, von daher freue ich mich, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Es war ja ein bisschen tricky. Du bist irgendwie unterwegs, ich bin jetzt demnächst unterwegs oder bin quasi kurz vom Aufbruch. Von daher cool, dass wir das noch hinbekommen haben. Aber jetzt erzähl mal, du stehst vor McDonald's, das ist ja jetzt nicht, du machst jetzt nicht jede Folge vor McDonald's, sondern...
Nebenjob, neuen Nebenjob. Mit dem Podcast, das läuft nicht mehr so und... du hast Bike-Klamotten an. Ich rieche, wie du aussiehst. Ich komme nämlich auch gerade vom Radfahren. Wir waren in Finale. Drei Tage. Ich muss gerade überlegen. Also drei Tage vor Ort mit dem Mountainbike-Magazin zum Testen und Fotografieren. Und es war unfassbar schlechtes Wetter angesagt. Ich war vorher noch in den Dolomiten, kann ich auch gleich erzählen. Und da war in Dolomiten war Traumwetter. Blue Sky over Paradise. Wir hatten neuen Schnee, alles fein. Auch da ein Fotoshooting. Und dann musste ich, klingt jetzt so doof, ich durfte dann nach Finale zum Testen und Fotografieren, was ja schon immer eigentlich so die Pralinenjobs sind im Jahr. Vielleicht nicht finanziell, aber vom Spaßfaktor. Und es war so unterirdisches Wetter angesagt. Also wir waren
ja
neulich
auch zum Testen da, oder?
Ja,
also
ja,
das heißt, du hast auch getestet, okay.
Ja, mehr testen als fotografieren sogar. Zwei Tage testen, zwei Tage fotografieren. Und es war wirklich so 20 Liter pro Tag Regen angesagt. Jeden Tag sollte es durchschiffen. Und dann haben wir am ersten Tag, da war nur so ein bisschen Nieselregen, so Sprühregen, da haben wir gesagt, boah, das ist jetzt vielleicht noch eine Chance, Fotos zu machen, weil wenn es richtig anfängt zu schütten, geht ja gar nichts mehr. Und dann haben wir echt so übelst Vancouver, BC, Regen-Style-Fotos im regnerischen Wald gemacht. War ganz cool. Aber die nächsten zwei Tage waren dann echt schön. Es hat dann nur noch nachts geregnet. Aber wirklich üppig. Also die Trails waren teilweise wieder gesperrt. Wir konnten nicht überall fahren, weil es so runtergelassen hat. Aber war dann trotzdem cool. Wir hatten echt ein geiles Testfeld dabei. Super schöne neue Enduro-Bikes. Darf ich jetzt natürlich nicht drüber sprechen, damit die Leute auch das Heft kaufen. Das Mountainbike-Magazin kann ich euch sehr ans Herz legen. Es wird immer besser. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber ist so. Und war sehr lustig.
Was mich aber interessiert, so jetzt haben wir ja schon irgendwie öfters mal drüber geredet, dass das ganze Thema, also es gibt ja jetzt nicht mehr so richtig viele schlechte Bikes. Hat man sich so gedacht, dann kamen die E-Bikes, dann sah das wieder anders aus. Aber nee, ist es schon so, also viele Bikes sind ja jetzt schon irgendwie gut und viele gleichen sich auch oder sehen ähnlich aus und so. Aber worauf achtet man jetzt noch beim Testen, wenn du da eine Flotte von, ich weiß nicht, wie viel hattet ihr, 6, 7 Stück oder was?
Acht Bikes hatten wir dabei. Also jetzt 8 im Enduro-Test, dann hatten wir noch E-Bikes, aber sprechen wir ruhig gerne mal über die Enduro-Bikes.
Ja.
Ohne Motor.
Wie schaut das denn aus?
Bicicletta-Muscolare, Bicicletta-Muscolare, sagt der Italiener.
Muscolare. Wie testet man die? Und also wie schaut so ein Tag-Testen aus? Und worauf achtet man dabei?
Ja, das ist, für den Mountainbike kann ich es ja sagen, weil da weiß ich es. Ich weiß nicht, wie es andere machen. Beim Mountainbike-Magazin gehen wir schon sehr gewissenhaft vor. Also mal ganz davon abgesehen, dass das vorher bei der Redaktion gewogen wird und alles nochmal gecheckt wird, die Teile und bla, das steht mal außer Frage. Aber der Praxistest sieht so aus, dass man sich einen Trail raussucht, der auch Uphill-Anteile haben muss, logischerweise, weil wir fahren die Fahrräder auch berghoch. Und der wird dann, jeder fährt jedes Bike auf diesem Trail. Und zur Not auch zweimal oder dreimal, wenn man sich unsicher ist. Und dann gibt es Testbögen, da steht dann ziemlich sicher drauf, ziemlich genau drauf, was da so die Kriterien sind. Also Vortrieb, Effizienz, Uphill, Downhill Performance, Front, Heck, ne, ist ja ein Unterschied. Ich kann die Gabel bewerten, ich kann den Hinterbau bewerten. So ganz verschiedene Faktoren, die wirklich so eine Zahlenskala kreuzte an. Und dann schreibst du aber auch so dein Statement dazu. Und was du gerade gesagt hast, ja, es gibt keine schlechten Räder mehr, da ist echt eine Menge dran. Also mittlerweile muss man sagen, das Zünglein an der Waage ist dann wahrscheinlich am Ende doch für den Leser oder für die meisten User wahrscheinlich ein bisschen Optik und Preis und Ausstattung. Ne? Preis ist natürlich ein Riesenthema. Da achten wir jetzt während des Tests überhaupt nicht drauf. Ne? Oder was heißt nicht, überhaupt nicht. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Wir testen einfach den Fahrspaß auf dem Bike. Und es ist dann egal, ob das jetzt ein 9.000 € Rad oder ein 3.000 € Rad ist. Und wir hatten am Ende auch wirklich ein interessantes Testergebnis. Wir waren drei Tester, also ich, der dann ein Redakteur, der Paul Weinbrenner, so ein relativ junger Fahrer, fährt schon auch sehr, sehr gut, aber jetzt vielleicht, also ist nie Rennen gefahren oder so, ist nicht ganz so competitive. Und dann noch der Julian Claudi, weiß nicht, ob der Name was sagt, ein super guter deutscher Enduro-Fahrer, wirklich super schnell, absolute Rakete, richtig racy. Und dann halt ich, so als, ich sag mal, retireder Racer. Und da merken wir dann doch, dass alle drei unterschiedliche Ansprüche ans Fahrrad haben. Also wir hatten allen anderen Testsieger. Jeder hätte gesagt, so, wenn wir jetzt noch privat fahren gehen, ich würde das Rad nehmen, der Julian wollte das Rad nehmen oder Paul wollte das Rad nehmen. Und das fand ich dann spannend, weil das hatte man so in letzter Zeit nie. Und der Paul hat dann auch gesagt, er will den Test auch so ein bisschen so aufbauen, dass er ein bisschen auf die Fahrer auch eingeht. Ne? Für wen ist das Rad vielleicht mehr geeignet? Für wen ist das Rad vielleicht mehr geeignet? Und das war auch wirklich spannend zu sehen, weil es ist ja immer, es gibt immer im Testfeld so Räder, da stehst du sabbernd vor und freust dich wirklich, das gleich zu fahren. Und oft erlebt man dann Enttäuschung, denken, boah, das ist gar nicht so geil, wie ich erwartet hatte. Und umgekehrt.
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, genau. Also wann war das letzte Mal, wo du wirklich so richtig positiv überrascht worden bist?
Habe ich schon häufig, muss ich ehrlich sagen. Also häufig, dass man von echt krassen Rädern negativ überrascht wird, aber auch häufig, dass du von ist keine Überraschung, du setzt dich auf ein Rad, denkst du, das ist jetzt, das würde ich mir privat nie kaufen, ist eine Marke, die ist nicht meins, und es ist aber trotzdem einfach ein Toprad. Ne? Mhm. Und es kommt dann am Ende des Tests auch raus. Und wenn jemand so tief in dem Thema drin ist, jetzt wie du oder ich vielleicht, dann, wie soll ich das sagen, da fährt so viel Emotion mit, ne? Das ist wie ein Autofahrer. Wenn jemand einfach sagt, er will ein gutes Auto für ein gutes Geld, dann landet er wahrscheinlich am Ende bei Skoda oder sowas, ne? Wo du viel Geld oder Dacia, da kriegst du super viel Auto für recht wenig Geld. Und wenn du jetzt aber einer bist, der will ein Auto aus Emotionen und weil er super gerne Auto fährt, dann wird er sich ein Alfa kaufen oder ein Porsche oder keine Ahnung, ne? Und so ist das eigentlich, muss man beim Biken auch sagen. Du kannst für mittlerweile kleines Geld echt gute Räder bekommen, richtig gute Räder.
Ja, ich finde das echt immer, spannend. Ich bin ja so in meinem Leben für so ein paar Brands gefahren und muss tatsächlich gestehen, Ghost ist ja jetzt wahrscheinlich preis-leistungsmäßig oder preismäßig die geringste, aber ist wahrscheinlich qualitativ die beste. Also ich habe zum Beispiel irgendwie nie Probleme mit Lagern oder sonst irgendwas. Das ist alles super auf Langlebigkeit ausgelegt. Und das ist wahrscheinlich auch so, ja, das, was ihr auch da irgendwie mitbekommt, oder? Dass halt auch die verschiedenen Räder verschiedene Zwecke haben. Also, das, genau.
Wie ist was du da? Hast, eine große Brand wie jetzt Ghost oder Cube oder Canyon oder keine Ahnung, die hauen ja Stückzahlen raus, das ist ja unnormal, ne? Und dann versuchen die natürlich logischerweise eine ganz geringe Fehlerquote zu haben, ne? Weil so Rückläufer sind ja immer richtig kacke. Ich glaube, wer war das jetzt mit diesem Akku-Thema? War das Canyon oder YT? Ich weiß es nicht. Das ist für so eine Marke ein Super-GAU, wenn du auf einmal so einen Rückruf hast. Ne? Und das passiert denen halt relativ selten. Und die kleinen Marken, muss man aber auch sagen, das sind die Innovation treiben. Ne? Deswegen bin ich auch immer einer, der sage, ey, wenn du der ganzen Branche oder so, der ganzen Szene irgendwie ein bisschen was zurückgeben willst, dann musst du eigentlich die kleinen Marken kaufen, die wirklich die Innovation treiben. Ne?
Ja, wobei man da sagen muss, also wenn man jetzt alle die so nimmt, die du gerade gesagt hast, würde ich sagen, da ist fast Canyon noch die Marke, die am meisten Innovationen in den Sport gebracht hat in den letzten Jahren, oder? Also wenn du überlegst, was die alles irgendwie auf den Schirm gebracht haben, was die alles entwickelt haben, die haben das nicht immer zur Perfektion entwickelt, muss man schon auch sagen, aber die haben halt auf alle Fälle so, ja, irgendwie neue Ideen gehabt und neue Sachen da reingebracht. Und das, ich meine, das ist ja schon einfach eine Riesenmarke.
Ja, absolut, absolut.
Die machen da, glaube ich, schon auch echt einen richtig guten Job, was so, ja, was wirklich Innovationen angeht.
Ja, aber man sieht ja oft, dass die viele Innovationen einfach von großen Marken dann eingekauft werden oder vielleicht auch ein bisschen kopiert werden. Also wir hatten jetzt zum Beispiel einen Scott Ransom dabei, auch ein echt schönes Rad, die ist so komplett integriert. Im Unterrohr steckt ja da der Dämpfer. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast.
Ja, das ist ja das ehemalige
Bolt.
ehemalige Bolt, genau, richtig.
Genau, darauf wollte ich ja hinaus, ne? Dass da einfach eine kleine Brand sich da, Gedanken macht, so was können wir mal einen anderen Weg gehen, mal den Dämpfer in den Rahmen packen für eine cleane Optik, ob das jetzt sinnvoll ist, ne? Weil es schwerer an alles rankommt oder so, lassen wir mal dahingestellt. Aber sieht halt cool aus und Scott fand das anscheinend auch ziemlich cool und hat sich das ja dann, wie soll ich sagen, übernommen. Ich will jetzt nicht sagen einverleibt, also das klingt so negativ. Aber die haben einfach gesagt, ey, das ist eine coole Innovation, das hat eine kleine Brand gemacht, da machen wir jetzt weiter an dem Thema. Und die entwickeln das ja auch konstant weiter auf einem Level, wie das Boot selber ja auch nie geschafft hätte, ne? Weil es einfach, die sind zu klein. Also so, und es ist ja überall, guck mal hier, SRAM, weiß nicht, SRAM Transmission, vor 2 Jahren, wo es rauskam, ist schon 2 Jahre her, weiß gar nicht, unfassbar teure Edelgruppe, kann sich kein Normalsterblicher leisten und mittlerweile skaliert sich's ja runter. Ja, ne? Jetzt hatten wir eine manuelle Transmission schon dabei, also gar nicht elektronisch, hat auch wunderbar funktioniert. Und das sind so Sachen, ja, wie sich das dann so runter skaliert auch. Aber ich bin immer noch der Meinung, viele Innovationen, auch viel Schrott, aber viele Innovationen kommen von den kleinen Brands, die sich diese Spielerei halt erlauben können.
Ja. Ja, oder, genau. Oder halt natürlich auch irgendwie also aus der Masse rausstechen müssen, ne? Das sind natürlich auch mal, ich meine, wenn man hier diese Pole-Räder gesehen hat, die haben auf alle Fälle den dieses Thema mit, wir bauen ein langes Fahrrad, das Spiel am Ende gespielt. Aber damit sind die natürlich. Fall. Damit sind die natürlich schon irgendwie rausgestochen und haben sich auch einfach einen Namen gemacht. Ich meine, für so eine kleine finnische Brand, dass wir beide die jetzt kennen, so, ich glaube, so viele Räder wurden davon nicht verkauft, ne?
Nee, aber keiner von uns wollte es, glaube ich, fahren. Die waren ein bisschen zu nerdy. Die Nische war zu klein, glaube ich. Das war auch das, was damals ganz am Anfang Bionicon mit ihrem Geometrieverstellsystem, das war einfach zu nerdig. Ne? Ich glaube, wenn du zu speziell, zu spitz bist, dann ist es schwer mit dem Durchbruch am Markt.
Ja, wobei Bionicon ja dann wiederum nie ihre Räder verkauft hat, aber alle möglichen Patente, und ich glaube, die sind unfassbar rich geworden, einfach dadurch, dass sie halt diese Patente verkauft haben, weil jede Gabel, die du halt irgendwie absenken wolltest und alles, die haben alle Patente an Bionicon bezahlt. Ja, das war schon krass. Was ich übrigens auch krass fand jetzt so gerade, war so ein bisschen das erste wirkliche Rennen oder ernstzunehmende Rennen, so dieses Jahr im Cross-Country-Bereich. Und zwar das Cup Epic. Verfolgst du sowas?
Cup Epic, nee, habe ich, also ich nur am Rande, jetzt gar nicht Ergebnisse oder so. Ich gucke mir die Bilder an so oder den mediale Output, was so kommt, weil da echt immer schöne Sachen entstehen. Das ist ja eine tolle Landschaft und oft auch sehr schönes Licht. Und dann bin ich ein bisschen mehr mit drin, weil auch ein Redakteur vom Mountainbike-Magazin da am Start ist. Das ist natürlich, dann guckst du so ein bisschen, was, wie performt der.
Ja.
Und aber sonst, nee, eigentlich nicht. Das ist mir doch zu Cross-Country-lastig. Das bin ich ja nicht so. Hast also du denn da reingeschaut?
Ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen mehr darüber informiert, weil ich halt auch immer wieder Leute interviewt habe, die da mitgefahren sind für den Schwalbe-Podcast. Und dieses Jahr habe ich es nur am Rande mitbekommen. Und was ich halt echt beeindruckend fand, ist, dass, nachdem sie, glaube ich, vor 2 Jahren ihre Karriere beendet hat, Annika Langwart wieder am Start war.
Und die sogar gewonnen?
Ja, die hat wohl auch gewonnen, das Ding, ja.
Doch, das habe ich gesehen, ja.
Und vor allen Dingen, das Krasse ist halt einfach, die hat halt Mitte August ein Kind bekommen.
Ah ja.
So, und das ist
und
noch nicht so lange.
Wir beide wissen, was das bedeutet.
Ja. Nee, aber das finde ich schon krass. Also, wie man dann so schnell wieder so fit sein kann und so in der Weltspitze mitfahren kann, also das finde ich schon überragend. Und bin ich wirklich gespannt, wenn es da jetzt in die Weltcup-Saison geht und die wieder mit am Start ist, was das dann auch nochmal verändern wird, da irgendwie im Cross-Country-Bereich. Also die ist halt einfach wirklich komplett insane so.
Ja, absolut. Absolut. Ja, aber du sitzt da noch in Fahrradsachen rum. Was hast du denn gerade gemacht? Du hast gesagt, du warst noch ein bisschen Radfahren? Nee, du hast.
Nee, ich war filmen. Wir haben für Bike24 ein Outfit of the Day Video gefilmt. Ich gehe jetzt in die Mode.
Das kann aber nicht das sein, was du anhast, oder? Gut, dass wir keinen Videopodcast machen, mein Lieber.
Wir haben nicht gesagt, ein schönes Outfit of the Day. Ne? Aber. Nee, genau. Und da war ich noch in Bamberg und wir haben noch ein bisschen was gefilmt mit der Pia. Und ja, ich habe heute einen relativ vollen Tag, bevor es dann für mich Richtung Düsseldorf geht. Wir beide werden uns ja am Wochenende sehen, aber da quatschen wir noch ein bisschen später drüber, warum und wieso und wie man dabei sein kann. Aber hier ist aktuell wirklich gerade voll das Mega, der Mega-Paket-Wahnsinn bei uns. Weil wir wir richten gerade unsere Wohnung, die nebenan ist, als Airbnb-Wohnung ein. Und wir haben da so viele Sachen bestellt, damit die halt jetzt relativ schnell, wenn unsere Mieterin auszieht und wir die dann halt als Airbnb-Wohnung vermieten wollen, dass es halt recht schnell geht. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi nochmal so einen kompletten Hausstand hier irgendwie in Paketen und Päckchen verpackt bei uns im Wohnzimmer stehen. Von daher ist hier echt noch so ein bisschen was zu tun an Aufbauarbeit von irgendwelchen, ich will jetzt nicht sagen von Billigregalen, aber von irgendwelchen Sachen. Das heißt aber auch, dass wenn jetzt demnächst jemand mal in Lichtenfels ist und hier eine Unterkunft sucht, weil er die Trails fahren möchte, dann kann man auf Airbnb unsere Wohnung mieten.
Ja, cool. Dann bin ich ja froh, dass Lichtenfels jetzt nicht auf meinem Rückweg liegt, sonst hätte ich ja Hilfe anbieten müssen.
Ja, das... du weißt ja, ne, wenn du anfasst, ist es wie wenn zwei loslassen. Also, ja, genau, das lassen wir mal lieber. Aber
so wie ich mein, du arbeitest, will ich mal Urlaub machen, mein Freund.
ich meine, du brauchst ja auch, du musst ja auch hier nicht helfen, weil du wirst ja diese Wohnung nie beziehen, weil du hast ja hier deinen eigenen Parkplatz.
Ja, meinen eigenen Stellplatz, ja. Mit Strom- und Wasseranschluss, das machst du mal ganz gut.
Genau. Aber ansonsten ist hier gerade das Radfahren wirklich Wahnsinn. Also die Trails sind relativ staubig oder haben halt eigentlich so, die Jungs hier sagen immer Werksboden. Also es ist wirklich perfekter Boden. Es ist gerade so an der Grenze zur Staubigkeit, aber es ist noch nicht irgendwie so zugewachsen und es macht gerade so unfassbar Spaß, Rad zu fahren hier. Und ich war jetzt letzte Woche mit Max Topp hier fahren, der hat mich besucht, der war beruflich in der Gegend, ist vorbeigekommen, ja, und dann hat er mich mal auf meinen Trails fertig gemacht. Nicht bergunter, aber berghoch.
Ja, das ist so ein Fitfucker, das ist furchtbar. Ich auch immer, wenn das Telefon klingelt, Max Topp steht im Display, dann habe ich schon die ersten Schweißperlen auf der Stirn, überlege, ob ich rangehe.
Aber das ist, Ich habe aber gesehen, bei dir war jetzt gerade gestern oder so das Wetter nicht so richtig dolle, ne? Also es sah ein bisschen aus, wie als ob jeder Wassersport macht.
Naja, wie gesagt, also es hat wirklich die Nacht immer richtig runtergelassen, tagsüber ging es, aber nachts hat es so hart geregnet, also die Trails waren eigentlich mehr so Flüsse. Aber gut, es ist, wie es ist, ne? Es ist ein Outdoor-Sport und wir nehmen sportlich und wir hatten ja auch so spannende und lustige Momente. Es war eine sehr junge Crew, sag ich mal, und die sind auch immer sehr auf das Geldsparen fixiert. Vor allem der Redakteur, der junge Redakteur, der Paul, Schwabe, durch und durch Schwabe. Ich darf das auch erzählen. Ich habe gefragt, Paul, darf ich die Story bringen? Und dann habe ich gesagt, was essen wir heute Mittag? Ja, also der Julian, der wollte auch immer essen gehen, irgendwo Panini reinhauen, morgens Cappuccino und Baguette, keine Ahnung. Und er meinte, ja, ich habe mir was mitgebracht von zu Hause und packte seine Tupperdöschen aus und hatte immer ein Müsli dabei und so. Und dann mittags saß er im Auto, wollte wieder Panini essen gehen. Er so, ich habe mir was mitgenommen. Holt er eine Packung Maultaschen aus dem Rucksack. So richtig eingeschweißte Maultaschen. Also schwäbischer geht nicht. Reißt die auf. Aus der anderen Tasche holt er eine Glasflasche Salsa-Soße. Also das passt jetzt stilistisch nicht ganz. Und gibt dann die Maultaschen in diese Salsa-Soße. War total glücklich. Und dann ist ihm aber, nachdem er die Maultasche abgebissen hatte, war die ein bisschen kleiner, ist sie ihm ausgerutscht und in die Flasche rein. Ja. Ein Schwabe kann jetzt eine Maultasche nicht einfach sinken lassen. Da hat er geguckt, was kann ich jetzt hier nehmen im Auto? Wir saßen ja im Shuttle. Und dann lag so in der Ablage vorne, die ist ja auch jetzt nicht gerade hygienisch in so Shuttle-Bussen, ne? Ein Kugelschreiber. Der hat sich den Kugelschreiber genommen und damit die Maultasche aus der Salsa geangelt. Also wir hatten viel Spaß jetzt hier.
Oh Mann, Maultaschenangler. Ja, nee. Ich würde auf alle Fälle auch Maultaschen, also gerade wenn ich nach Italien gehe, wo man ja weiß, die haben ja kulinarisch überhaupt gar nichts drauf und da kostet alles so viel Geld, genau. Da würde ich auf alle Fälle meine Maultaschen mitnehmen. Und ich meine, es gibt ja nichts Besseres wie schnell aus der Plastiktüte kalte Maultaschen, Träumchen.
Das ist ein Träumchen, ja.
So ja, und mit der Salsa, das ist das, ist nee. Das dann Fusion Cuisine, oder?
Das also ist Schwäbisch Esperanto oder so, ich weiß es nicht. War sehr gut.
Ja, Wahnsinn, ey. Wir wollen so ein bisschen
Warte, kurz noch eine andere Anekdote. Geht es auch um Essen, auch in Italien. Ich habe ja erzählt, ich war vorher in Dolomiten. Haben wir für Yakima geshootet. So, das ist ja ähnlich wie dein Partner Thule, macht Yakima ja auch Dachträger, Heckträger, das ganze Gedöns. Und da haben wir so Skiträger fotografiert und sind dann auch eine Skitour gegangen, weil man braucht ja auch so Bilder von links und rechts und rundherum. ich bin übrigens richtig abgekackt bei der Skitour, weil die meinten das ernst mit Skitouren gehen. Alles so voll die Skitourengeher mit Hightech-Equipment, so richtig leichte Schuhe und so. Ich habe jetzt auch einen guten Ski, ich habe auch Fälle, ich mache das auch ab und zu mal, aber immer nur so, um irgendwo hinzukommen, wo man sonst nicht hinkommt. Und ich habe richtig schwere Schuhe, ich habe also Freeride-Schuhe. Und dann sind wir da über 1000 Höhenmeter auf die Marmolada hochgelaufen. Ich war so gar, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sind allerdings mit einer episch geilen Abfahrt belohnt worden, das war ein Traum. Und dann kommst du da unten in so ein, wie soll ich sagen, das ist so eine, wie so ein kleines Dorf, da stehen aber nur 5 Häuser, 3 davon sind kaputt. Eins davon ist eine Liftstation, die ist aber nicht mehr in Betrieb und dann noch eine Bar. Und wir dann in die Bar rein und der Typ schon so, boah, der war schon so ein bisschen genervt, der wollte nämlich gerade zumachen. Und wir noch schnell Apfelstrudel bestellt und ein Bierchen. Und wir hatten oben am Berg, während wir noch ein paar Fotos machten, fuhr auf einmal, sag ich so am Augenwinkel, da fuhren so 2-3 Skifahrer rein. Kann ja mal passieren. Ist extrem remote und off-pista, aber ist ja normal. Und dann kommen noch 2 und noch 2 und nochmal 5 und dann noch eine Gruppe von 6 und kommen nochmal 10 hinterher. Also eine komplette Busladung muss da oben irgendwo aus dem Berg gefallen sein. Was ungewöhnlich ist, dass du so off-pist mit so einer großen Gruppe fährst. Aber egal. Und die sind dann, nachdem wir unten in dieser Bar saßen, kamen die halt auch an. 20 Leute, ne? Und wollten da auch rein. Und
haben die Bar gestimmt?
No, ey, er macht jetzt in 5 Minuten zu. Gibt nichts mehr. Hat die weggeschickt. Und ich so, oh, krass. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist garantiert ein Angestellter. Das ist niemals der Eigentümer, ne? Und dann haben wir noch unseren Kaffee zu Ende getrunken und dann hatte der so eingeschweißte Zuckerpäckchen, da war sein Gesicht drauf, der Typ. Und ich so, oh, guck mal, das ist, glaube ich, doch der Eigentümer.
Oder der Mitarbeiter des Monats.
Nee, ja. Wir haben ihn dann tatsächlich noch gefragt, also nachdem wir fertig waren und bezahlt haben, weil der muss ja der Eigentümer dann sein, warum er jetzt hier da eine 20er-Gruppe einfach mal hat gehen lassen. Das wären ja nochmal 20 Baguettes gewesen und Kaffeekuchen, Bier, Cola. Ja, ich muss ja nach Hause, Frau, Kinder und weißt du, Geld ist nicht alles, Leben ist wichtig. Und hat ganz lächelnd seinen Laden abgeschlossen und ist gegangen. Und habe ich gesagt, der hat das richtige Mindset, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ja und danach hast du dann halt erlebt, wie es andersrum ist.
Ja, so. Genau, danach hast du erlebt, wie es andersrum ist, auf jeden Fall. Spare, Häusle baue.
So nämlich.
So, die Story, die musste ich dir noch mitgeben. Also, das fand ich echt cool, dass der Typ sagte, nee, scheiß drauf. Ich mache jetzt hier zu. Ich will auch den Tag noch genießen. Wahrscheinlich ist er auch noch eine Tour gegangen. War echt ein Traumtag.
Ja, schön. So langsam beginnt ja irgendwie wieder das gute Wetter und bei mir stehen auf alle Fälle jetzt einige Reisen an und auch mit dem Camper. Und deshalb wollte ich mit dir mal so ein bisschen über das Thema reden, über Campen. Also was, wenn man jetzt mit dem Bike und mit dem Camper unterwegs ist, dann möchte man ja irgendwie, braucht man ja schon irgendwie so ein bisschen Besonderheiten, Stellplatz, was nehme ich alles mit und dies und das. Und das ist ja jetzt nicht so, ich fahre jetzt irgendwo hin auf den Campingplatz und fertig ist, sondern es ist ja schon so ein bisschen, ja, advanced. Und du machst das ja auch immer extrem viel, deshalb wollte ich mal hören, was denn so deine Tipps und Tricks zum Campen sind. Und wie du dich da so informierst. Wenn du jetzt irgendwo hingehst und möchtest irgendwo wild campen, wie informierst du dich denn mittlerweile irgendwie, wo du vernünftig stehen kannst, ohne dass du irgendwie Stress bekommst?
Ist schwierig. Also so viel Wildcampen wie du mache ich ja, glaube ich, auch gar nicht, weil ich ja oft auch mit der ganzen Family unterwegs bin und dann, die wollen alle mehr Infrastruktur als ich. Also sprich Dusche und Strom, Gedöns. Aber ansonsten, also wenn man nicht mit allem Mann unterwegs ist, wenn ich nur mit meiner Frau zum Beispiel fahre oder mit Kumpels, soll es ja auch geben. Es gibt ja diese einschlägigen Apps, so Park for Night zum Beispiel. Ja. Da bin ich aber teilweise wieder ein bisschen von weg, weil es ist ja so der Punkt, erstens sind da oft Plätze drin, die sind einfach kacke. So, da stehen dann so 28 italienische Wohnmobile um dich rum und noch 14 Trucker. Das will man ja nicht. Oder es ist so remote, dass du fast nicht hinkommst. Oder es ist einfach auch nicht gern gesehen von den Anwohnern da, die da so in der Gegend sind. Und ja, aber man irgendwie, ich weiß gar nicht, ich kann es dir gar nicht sagen, ich finde, man entwickelt so ein bisschen so ein Gefühl dafür, was geht und was nicht. Und ich versuche ja immer, das mache ich beim Mountainbiken eigentlich auch so, wenn ich in Gegenden bin, wo jetzt nicht gerade ein Bikepark ist, dass ich versuche, so ein bisschen unterm Radar zu bleiben und keinen Impact zu hinterlassen und auch an der Stelle vielleicht zu stehen, wo es natürlich keiner sieht am besten und ich bin morgens wieder weg und dann ist alles gut. So, das ist, Aber jetzt einen richtigen Tipp, wie man das findet, nee, habe ich auch nicht. Also ich gucke schon in die Apps rein, so wo hast du Stellplätze und dann gucke ich vielleicht so in dem Umfeld, in der Nähe. Ich meine, zur Not stelle ich mich auch mal auf so einen Wanderparkplatz, Park von Night mäßig, das geht ja schon auch. Aber weiß nicht,
mir geht es tatsächlich so ein bisschen genauso, dass ich gar nicht mehr so viel in diese Park von Night-Geschichten reingucke, weil das hat jetzt wirklich auch der letzte Hand und die letzte Ursel rausgefunden, dass das wohl eine ganz tolle Sache ist, da ja, zu gucken.
Das ist das Strava der Camper, sag ich immer.
Ja, aber wirklich, genau. Und das ist ein guter Vergleich, weil auch Strava hat bei uns am Anfang echt einiges ruiniert. Und naja, ich gucke mittlerweile tatsächlich wieder so grundsätzlich, könnten Sie mal bitte Ihre Alarmanlage ausmachen oder was ist das?
Ja, hier nebenan wird gerade ein Auto aufgebrochen, aber ja. Ist nicht meins. Sorry, habe ich keinen Einfluss drauf. Mach mal aus. So, vielleicht macht's aus. So.
Okay. ich gucke mittlerweile wieder sehr viel auf Google. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Apps und gucke aber auf Google und schaue halt, wo ist kein Spot eingezeichnet auf Park for Night. Es schaut aber auf Google sehr, sehr gut aus. Und das ist wirklich eine richtig coole Nummer. Also da findet man mittlerweile echt, wenn man das so vergleicht, findet man da echt viel. Weil meistens so die Sachen, die nicht in diese Apps eingetragen sind, da steht auch kein Verbotsschild oder sonst irgendwas. Und man merkt es ja immer mehr, dass wenn du dann guckst, dann heißt es, ja, hier steht seit gestern irgendwie ein Verbotsschild oder seit letzter Woche oder sonst irgendwas. Und oft ist auch so, dass tatsächlich einfach die Bewohner drumherum, die halt irgendwie die Schnauze voll haben, das habe ich jetzt auch schon öfters mitbekommen, die machen sich halt einfach ganz viele Accounts und schreiben immer rein, ey, dieser Platz, der ist irgendwie verboten oder dies oder das oder sonst irgendwas, damit der dann halt runtergerankt wird, damit die Leute nicht mehr kommen. Und das funktioniert scheinbar auch relativ gut. Von daher habe ich auch so ein
bisschen... Recht, finde ich.
Ja, klar. Und ich habe mittlerweile echt so ein bisschen das Gefühl, dass dass man wieder davon wegkommen muss und irgendwie so ein bisschen selber gucken. Was ich halt echt cool finde, sind so ein paar, ja, diese, bei Park von Night sind die zum Beispiel mit so einem kleinen Trecker gezeichnet. Also da kann man schon ein paar Euro bezahlen. Die sind dann halt meistens sehr, sehr schön irgendwo im Hinterland bei einem Bauern oder sonst irgendwas. Und ich hoffe, dass das noch viel, viel mehr kommt. Also dass man sich da halt einfach mal informiert und guckt, wo kann man denn stehen, wo man vielleicht auch ein paar Euro bezahlen kann und man dann vielleicht sogar noch jemandem was Gutes tun kann. Also auf dem Campingplatz, das finde ich tatsächlich immer so ein bisschen blöd, wenn man da so dicht an dicht steht. Aber wir hatten vor allen Dingen im letzten Jahr wirklich so coole Campspots, die nicht, also die zwar gebührenpflichtig waren, aber nur so ein paar Euro oder du hast irgendwas anders, du hast in dem Shop bei denen eingekauft oder hast Wein gekauft oder sonst irgendwas. Das ist schon echt ganz cool. Und ansonsten halt wirklich Google gucken und mit dem vergleichen, was bei diesen Apps drin ist und dann dahin gehen, was nicht in diesen Apps ist. Und dann funktioniert es auch mittlerweile echt cool. Ja, stimmt, diesen Satz habe ich ungefähr dreimal, viermal mittlerweile gesagt. Aber ich versuche das jetzt.
Wir können immer so eine Kasse aufmachen für gewisse Worte, immer 50 Cent rein.
Also nee, dann werde ich arm. Das ist nicht.
Aber
das kann ich mir mittlerweile nicht mehr leisten.
Vielleicht erweiterst du dein Vokabular dann. Das wäre auch schön.
Ja. Das wäre schön. Das wäre wirklich mal schön. Das würde, da wäre uns allen geholfen mit.
Da würde ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja.
Was war denn dein bester und der schlechteste Campspot im letzten Jahr?
Beste und schlechteste im letzten? Boah, auf letztes Jahr? Muss ich das auf letztes Jahr?
Nee, musst du nicht
unbedingt. Beschränken? Also der beste, muss ich sagen, das war mit dir. Wo wir mit deinem Defender und dem Isuzu damals die große Grenzkammstraße gefahren sind, dann waren wir aber schon durch, war schon dunkel und wir haben irgendwie nichts so richtig gefunden und weil dann war es ja auch dunkel, dann findest du ja auch nichts mehr, war mal ein bisschen spät dran und dann hast du nämlich in die App reingeguckt, hier Park for Night, und dann, das sieht super aus, da fahren wir jetzt hin. So, alles klar. Okay, ich fahre dir einfach hinterher, alles klar. Wir gehen jetzt erstmal in so ein italienisches Dorf rein, zwischen zwei Häusern durch, wo jeder Normalsterbliche denkt, das ist einfach eine Einfahrt, so eine Garageneinfahrt. Aber wir da einfach reingefahren, weil war ja aus angegeben, muss man da rein. Es war so eng, fast die Karre links und rechts verkratzt und dann ging es den Berg hoch, einfach ultra steil, mega schmal, also fast schmaler als das Auto. Wir hatten ja Gott sei Dank Geländefahrzeuge. Schotter, keine Chance zu drehen. Und ich alle drei Kehren habe ich versucht, dich anzurufen. War aber oft kein Empfang und so. Und du kannst im Defender ja eh nichts hören. Der ist ja so laut wie so ein Gepard an der Front. Und dann immer, nein, das stimmt schon, das ist richtig hier. Wir müssen weiter hoch. Und immer weiter hochgefahren. Ich sage, ey, Tobi, wenn da oben ein Tor kommt oder so, ich fahre das nicht wieder rückwärts runter. Vergiss es. Das ist schon richtig. Und irgendwann wurdest du auch ein bisschen unsicher und dann standen wir da so mitten in der Nacht. Ich sage, guck bitte nochmal. Und er so, doch, guck mal hier, der Stellplatz, der hat 5-Sterne-Bewertung. Eine. Von Offroad Klaus. Der war mit dem Motorrad oben.
Aber am Ende?
Und das war echt ein super Platz, muss man sagen. Das war richtig
am Ende
schön.
War das
und tatsächlich war da noch einer. Tatsächlich stand da ja noch einer im Gebüsch, sogar mit einem Van. Also ich glaube, wir sind einfach nur einen scheiß Weg da hochgefahren. Aber es war super. Es war echt schöner Platz. Ja. Und der schlechteste, weiß ich jetzt gar nicht. Ich finde, schlecht ist immer, wenn du oft kommst ja an den Platz, es ist schon dunkel, und denkst, ach, ist ja eigentlich ganz cozy, und dann wachst du morgens um, weiß nicht, 5 Uhr auf, weil doch 4 Meter weiter die Startbahn vom Flughafen ist oder irgendwie ein Highway oder so. Das ist dann immer ein bisschen doof, wenn die Nacht dann so abrupt endet.
Ich habe auch mal neben so einer Müllentsorgungsanlage geschlafen, habe ich dann rausgefunden, als sie dann auch um 4 Uhr anfangen, diese riesigen Container hinten auf diesen kleinen Metallrollen rumzuziehen.
Ah, ja, okay.
Genau, also das stimmt. Ja. Bei mir war auf alle Fälle der beste Spot im letzten Jahr in Schweden, haben wir an so einem richtig geilen kleinen See gestanden, so wie man sich das vorstellt. Ne? Du machst das Fenster auf und guckst nur noch über diesen See, bist ganz alleine dort. Und das Coolste war, das war in der Nähe vom Isarberg Bikepark, und du konntest von diesem Spot aus mit dem Rad zum Bikepark fahren und bist dann da halt ein paar Laps gefahren. War alles so ein bisschen so Trailcenter-mäßig angelegt und so. Und es ging genau an diesem Campspot vorbei. Und das war wirklich so richtig, richtig geil, so wie man sich es eigentlich vorstellen würde. Und der Worst Spot, der war eigentlich wunderschön. Und zwar waren wir in Rømø. Das ist quasi so diese erste Insel in Dänemark. Und da gibt's einfach einen grandiosen Strand und du darfst dann mit dem Auto drauffahren. Und da kamen wir hin und dann standen schon super viele Autos und es war wirklich mega schön, Sonnenuntergang und so. Und dann haben wir gedacht, alles klar. Gut, jetzt darf man hier eigentlich nicht so richtig stehen, aber wir bleiben mal so ein bisschen. Weil wir können uns auch nicht vorstellen, dass diese, also ich würde sagen, da standen 300 Autos, 300 Camper. Ja? Oh. Wir können uns nicht vorstellen, dass die halt alle weg sind. Und dann sind wir so vorne zum Strand, zum Wasser gegangen und dann haben wir auch irgendwann gesehen, ja, die ersten packen zusammen. Und so eine halbe Stunde später sind von diesen 300 Autos mal 150 weg gewesen. Und dann, kurze Zeit später, nochmal 100. Und da waren so noch 50 Autos da. Und das waren wahrscheinlich die auch gedacht haben, ja, aber hier ist doch wunderschön, hier bleiben wir.
Ich weiß schon, was kommt, glaube ich.
Und dann haben wir herausgefunden, warum das wirklich ein richtig beschissener Spot war, weil wir haben einmal kurz die Tür aufgemacht und hatten 1 Million Mücken im Haus. Also also du hast rausgeguckt an die Spiegel und einfach, du konntest nichts mehr durch den Spiegel sehen. Es war alles schwarz voller Mücken. Also es war wirklich komplett crazy. Das habe ich noch nie erlebt. Und dann haben wir uns halt auch gesagt, okay, also wir wollen jetzt hier was kochen. Wir können aber nicht die Fenster aufmachen oder so, weil selbst wenn du das Fenster aufmachst und dann sofort das Fliegengitter runter, du musst ja auch nachher das Fliegengitter wieder hoch und das Fenster wieder zumachen. Ja. Selbst da werden Hunderte von Mücken reingekommen. Also keine Chance, da irgendwie was aufzumachen. Von daher, ich glaube, als wir dann runtergefahren sind, dann stand noch einer da.
Ja, sauber. Und
also es hat alle weggeräumt.
Der ist das jetzt blutleer, der steht da immer noch.
Richtig, genau. Der war ganz weiß. Wissen auch nicht genau.
Ich weiß noch, ewig her, wo wir in Schottland waren, mit den kleinen Mitches, und wir saßen im Camper, hatten das Fliegengitter runter und alles easy, kann ja nichts passieren. Und siehst du so einen Mitch außen an das Gitter fliegen, denkst ja, du kleine Sau, Und auf einmal so plopp, war die drin. Weil die sind so klein, die kommen durch diese Fliegengitter durch.
Ja,
das ist ja die Oberhölle.
Ja. Voll. Und die nerven auch so richtig hart. Nee, aber das war auf alle Fälle der schlechteste Campspot. Wunderschön, aber komplett nervig, diese ganzen Viecher.
Irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer. Ich erinnere mich auch noch, da sind wir in Skiurlaub gefahren, haben unterwegs, also familymäßig, haben unterwegs übernachtet, weil wir sind nicht durchgefahren die Nacht durch, und dann mitten in der Nacht wache ich auf und es ist minus 10 Grad im Camper, Heizung ausgefallen. Ich kriege die auch nicht mehr an. Und irgendwie noch die Kinder so eingepackt mit 32 Decken, dass die nicht erfrieren. Das ist dann auch scheiße. Also da kann der Platz ja noch so schön sein, aber wenn du nachts erfrierst, ist einfach doof.
Ist blöd, ja, dann hast du nichts mehr vom Sonnenaufgang auf alle
Fälle. Hast du nichts vom Urlaub, wenn du einfach tot bist, ja. Nein, wir haben überlebt und am Ende war alles gut, ja.
Dann hätte ich gerne deine drei Top-Gadgets oder Sachen, die du mitnimmst, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, da habe ich mit gerechnet, dass die Frage kommt, deswegen habe ich mich vorbereitet, außer der Zusatz, die man nicht auf dem Schirm hat, weil mindestens zwei davon muss man eigentlich auf dem Schirm haben. Also für mich Top-Gadget ist eine möglichst große Powerbank. Also ich habe so eine richtige Monster-Powerbank, damit kann ich sogar mein E-Bike laden, wenn ich möchte.
Mhm. Die habe ich auch, das ist super.
Laptop laden, damit kann ich mein Foto-Equipment laden. Dazu habe ich nur ein Solarpanel, also dann, wenn die Sonne scheint, kriegst du auch wieder, kriegst du wieder Strom rein, das ist total gut. Absolut allerwichtigste, vergesse ich leider immer mal wieder, Stirnlampe. Ich finde, es gibt nichts Wichtigeres als eine Stirnlampe, dass du im Dunkeln rumfrickeln kannst und was und beide Hände frei hast. Und dann bin ich auch großer Fan von der Yakima Road Shower. Das ist so ein schwarzes Metallrohr, das machst du hier oben aufs Dach, an den Dachträger, Wasser rein, machst mit einer Luftpumpe ein, zwei Bar drauf und dadurch, dass es schwarz ist, wärmt sich das Wasser auf und dadurch, dass Druck drauf ist, hast du wirklich einen richtig satten Strahl, kannst super duschen, kannst dein Rad mit abspritzen. Das finde ich sind so drei Mega-Sachen, die man braucht.
Ja, das sind auf alle Fälle, ja, also klar, ich meine, Stirnlampe, super wichtig, auf alle Fälle.
Du musst jetzt drei andere, du kannst nicht ab.
Ich sag jetzt auch drei andere, ich wollte mal kurz deine bewerten.
Ja. Ah, okay, danke. Ja.
Die Dusche, ja, das kennt man natürlich so als diese Solardusche von früher, ne, die man irgendwo im Baum gehangen hat und wo man dann nach Stunden gemerkt hat, na, ist doch nicht warm geworden.
Das ist bei der aber anders. Die, die ist teilweise so warm, dass es schon, also im Hochsommer würdest du gern fast kälter duschen, so warm wird es.
Echt, oder?
Ja, ja, okay. Das wird richtig warm.
Ja. Aber wenn dann die Haut so langsam blasen wirft, dann merkst du, ah, war wieder ein warmer Tag.
Ja. Das ist zu warm. Okay.
Okay, ja, meine sind tatsächlich Eimerhandschuhe.
Oh, auch nicht schlecht, ja.
Genau, weil mit Eimerhandschuhen kann man super viel machen. Man kann halt irgendwie am Rad reparieren, ohne, weil du hast ja, wenn du jetzt im Camper unterwegs bist, hast du ja jetzt nicht immer so richtig warmes Wasser, sodass du dir richtig lange die Hände waschen kannst, ne? Also du machst dann Wasser mal warm, wenn du halt irgendwie duschen willst und so, aber so über einen Tag hat man das ja relativ selten. Oder ich auf alle Fälle. Ja. Und von daher, da Eimerhandschuhe dabei, ist echt mega, mega gut. Dann ist es so, Eimerhandschuhe kannst du auch Wasser reintun, zuknoten und ins Gefrierfach hauen. Beim Kühlschrank. Und dann hast du quasi wie so ein Eispad. Das heißt, wenn du mal irgendwie gestürzt bist oder so, dann kannst du dir das irgendwie drauflegen, ohne dass du jetzt irgendwelche Kühlakkus mitnehmen musst. Und genauso ist es ja auch so, wenn du jetzt irgendwie an den Strand gehst und hast da irgendwie so eine Kühlbox, fräst du dir so ein paar Eimerhandschuhe ein, packst die damit rein und dann bleibt das halt alles kalt, ohne dass es halt irgendwie nass wird.
Ja.
Genau. Und natürlich alles, was mit Hygiene zu tun hat. Also, das heißt, du hast, du willst Toilette entleeren oder sonst irgendwas oder bist halt irgendwo, dann kann man die anziehen und das ist wirklich gar kein Problem. Also das ist auf alle Fälle mein Gadget Nummer 1, was ich immer dabei habe. Mein zweites ist eine faltbare Gießkanne. Mhm. Die ist ziemlich cool, die ist nur ja so 4-5 cm dick und die habe ich immer hinten im Kofferraum und manchmal gerade wenn man wild steht, möchte man ja gerne den Wassertank wieder auffüllen, kommt aber nirgendwo vorbei, wo ein Schlauch ist oder sowas. Und wir haben also wirklich schon oft auf öffentlichen Toiletten oder irgendwo am Parkrand oder so Wasser geholt mit dieser Eimergießkanne und haben damit dann den Wassertank wieder aufgefüllt. Und dann klappst du ihn auch einfach wieder zusammen und die passt eigentlich wirklich in jedes Auto. Und das ist richtig, richtig praktisch, das Ding.
Oh ja, stimmt.
Und das dritte, das ist ein bisschen dekadent, aber wenn man mit Hunden und Kind reist, ist es für alle Fälle super. Und zwar ein Handstaubsauger.
Valium.
Valium, genau. ein Handstaubsauger. Wir reisen mittlerweile seit 3-4 Jahren mit so einem ganz kleinen Handstaubsauger. Bei Amazon gekauft, kostet nicht viel. Kann man auch an so einer Solarbox oder so wieder aufladen. Und das ist richtig, richtig cool. Zum einen, wenn es halt dreckig ist und man kann das halt alles irgendwie sauber machen. Zum anderen aber auch, wenn man mal wieder irgendwas hat fallen lassen und so ein Camper bietet ja 1000 Möglichkeiten, dass einem irgendwas runterfällt in irgendwelche Regionen oder in irgendwelche Stellen, wo man nicht so einfach hinkommt, dann kann man mit dieser Lanze von diesem Staubsauger das einfach einsaugen und hat es dann halt in diesem Beutel und kann es da rausholen. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr praktisch. Das sind so meine drei Gadgets, ohne die ich eigentlich ungern verreisen will.
Ja, mega. Cool. Ja. Also Handstaubsauger haben wir tatsächlich auch. Der ist aber immer hart am Limit, weil der Hund so stark hart. Zu den Handschuhen finde ich für die Kühlbox eine gute Idee. Was wir in der Kühlbox oft reinschmeißen, wenn noch Platz ist, einfach eine gefrorene Wasserflasche. Weil dann hast du Wasser und bis es getaut ist, kühlt es halt noch. Ist auch nicht doof.
Ja, das ist ja so der Mountainbike-Desert-Trick. Einfach die Fahrradflasche mit Wasser einfrieren und dann losfahren. Dann, wenn man was trinken möchte, irgendwo in der Wüste, dann ist es bis dahin kalt und aufgetaut.
Ja, das ist auch gut. Ja. Cool. Mega. Genau. Wieder was gelernt.
Ja. So, jetzt haben wir noch was zu sagen. Und zwar treffen wir uns ja jetzt am Wochenende. Und zwar auf einer Messe.
Ja, Cycling World Düsseldorf.
Genau. Du hast ja schon öfters davon gesprochen, dass das sehr, sehr schön ist. Ich war tatsächlich noch nie da. Und nachdem du gesagt hast, ey, komm doch vorbei, irgendwie, TRP ist da, ein paar andere coole Brands sind auch da, habe ich mich dafür angemeldet und habe gesagt, okay, ich komme hin. Ich bin jetzt mit Thule da und werde auch so ein bisschen am TRP-Stand irgendwie so abhängen, so wie du dann auch. Und dann haben wir uns gedacht, okay, also wenn wir jetzt schon hier sind, dann lass uns doch halt irgendwie was machen, wo vielleicht auch ein paar Hörer unseres Podcasts mitmachen können. Also haben wir uns überlegt, Folgendes.
Oh, jetzt bin ich dran. Wir haben ja schon mal sogar drüber gesprochen, sowas zu organisieren, so eine Art Community Ride. So, wer Bock hat, dass wir mal eine Runde Fahrrad fahren gehen. Wie das so ist, Tobi und ich haben es nie auf die Kette gekriegt, das zu organisieren. Aber jetzt bietet es sich an und wir wollen am Samstag früh wer Bock hat, zur Cycling World radeln. Und wir haben überlegt, von wo machen wir das? Da ich ja der Local bin, habe ich überlegt, wir gehen so ein bisschen ins Bergische rein. Wir starten im Bergischen und radeln dann nach Düsseldorf, weil das ist einfach die schönste Strecke. Die andere Seite von Düsseldorf ist eher flach, Niederrhein, Felder und sonst nichts. Es ist langweilig. Und der Plan ist, dass wir Samstag früh um 9 Uhr uns treffen am S-Bahnhof in Hahngrüten. Wir machen da gleich auch nochmal einen Post zu, wo das alles drinsteht. Hahngrüten, das liegt so genau zwischen Düsseldorf und Wuppertal, deutlich näher an Wuppertal. Ich habe noch überlegt, ob wir von Wuppertal fahren, aber letztendlich wollen wir irgendwann auch mal bei der Messe noch ankommen. Deswegen nicht ganz so lange Strecke. Ich habe jetzt was rausgearbeitet, das sind 35 Kilometer, also wirklich überschaubar. Geht allerdings so ein bisschen zicke-zacke hoch und runter. Wir fahren durchs Neandertal, ist ganz geil. Ein bisschen durch Düsseldorf durch. Ich glaube, da schmeißt Thule eine Runde, irgendwie ein Croissant an den Kopf oder so kriegen wir. Sag ich jetzt einfach mal so.
Das ist so, genau.
Ja, das ist so. Und dann machen wir noch ein bisschen Düsseldorf Sightseeing, queren den Rhein, fahren ein bisschen über die Rheinwiesen, bis wir dann am Areal Böhler ankommen. Das ist ja da, wo die Messe ist. Ein super schönes altes Industriegebiet, wo die Messe ist. Ganz tolle alte Hallen. Wer es kennt, wird es bestätigen. Wer es noch nicht kennt, wird es geil finden. Und sind dann da auf der Messe, wo wir direkt im Anschluss, da muss ja jeder sein Rad, glaube ich, muss man außerhalb abstellen, da sind aber organisierte Abstellplätze und dann können wir bei THP am Stand uns noch einen leckeren Kaffee reinkippen, da habe ich nämlich meine Kaffeemaschine stehen und werde mal gucken, was meine Barista-Fähigkeiten bis dahin noch so hingekriegt haben. Ja. Also wie gesagt, Plan ist 9 Uhr zu starten in Hahngrüten, am S-Bahnhof Hahngrüten und ja, das war's,
ist halt ganz praktisch, weil man kann halt einfach mit der S-Bahn dahin fahren und man kann auch nachher, also wenn man mit dem Auto kommt, kann man auch nachher einfach von der Messe wieder sein Auto holen. Deshalb haben wir gedacht, starten da. Wie gesagt, Thule kümmert sich um die Verpflegung, ums kleine Frühstück zwischendurch. Da halten wir irgendwo an. Du hast, glaube ich, einen guten Plan, wo es da was gibt. Da gibt es einen Kaffee und ein Croissant und dann geht's zu THP auf die Messe. Da kann man sich dann auch noch irgendwie einen Kaffee holen und dann einen schönen Tag auf der Cycling World in Düsseldorf haben und vorher sogar schon ein bisschen Sport gemacht haben. Also ich freue mich total, wenn ihr dabei seid und wir machen dazu nochmal einen Post und dann hoffen wir, dass wir euch am Samstagmorgen um 9 Uhr in Hahn grüten.
Genau, das muss man dazu sagen, darf man nicht verwechseln, Hahn hat einen Bahnhof und es gibt noch einen Bahnhof in Hahngrüten und wir sind in Hahngrüten aus dem einfachen Grund, weil der ein bisschen leichter zu erreichen ist als der tatsächliche Hahn-Bahnhof, der ist ein bisschen remote. Aber Hahngrüten ist so die Hauptlinie Wuppertal-Düsseldorf. Ne? Also zum Beispiel wäre auch schlau, wenn man sein Auto vielleicht in Düsseldorf parkt, mit dem Zug nach Hahngrüten schnell fährt, das ist nicht weit. Dann hat man das Auto schon in Düsseldorf stehen, aber das kann jeder auch machen, wie er will. Oder er fährt einfach alles mit der Bahn. Ne? Deswegen haben wir es ja auch dort gemacht, weil es halbwegs zentral ist. Und also die Strecke fängt da direkt wunderschön an. So die ganzen Highlights sind eigentlich am Anfang. Und am Ende müssen wir uns so ein bisschen durchs Düsseldorfer Moloch quälen. Aber ist auch nicht so schlimm. Vielleicht fahren wir im Dior-Shop dabei. Ich habe einen Gutschein für dich, Tobi.
Das wäre super.
Dann kannst du dir mal was Neues zum Anziehen kaufen. Ich finde, das wäre Zeit. Und nee, das wird super. Das wird super. Ja. Und Cycling World ist echt eine coole Messe. Wer noch nicht da war, es ist weder eine Rennradmesse, es ist keine Gravelmesse, es ist keine Fahrradmesse, es ist keine Mountainbike-Messe. Es ist von allem ein bisschen. Es ist ganz viel nerdige kleine Startups da. Es sind aber auch große Brands da. Es ist spannend. Ich bin da immer super gerne.
Cool, ich freue mich. Und wir haben sogar noch eine Sache, die wir da announcen können. Und zwar gibt's neue Hot Seats and Cold Brews Sticker, wir gemacht haben. Und die kann man sich...
Ist in Ordnung.
Ja, ich wollte dir auch die Credits dafür geben.
Aber alles klar.
Die kann man sich dann da am TRP-Stand und am Tudel-Stand abholen und kann die ein bisschen verstickern, weil das machen wir ja schon die ganze Zeit, dass wir halt, egal wo wir hinkommen und wo es cool ist, hauen wir einen Hot Seats und Cold Brew Sticker drauf. Und wir haben uns jetzt gedacht, für die Leute, die sich da was abholen von diesen Stickern und die dann den coolsten Spot finden, wo man diesen Sticker hinkleben kann, ein Foto davon machen und uns dann mit unserem Instagram-Kanal von Hot Seats and Cold Brews vertecken. Da unter denen verlosen wir immer mal wieder irgendwelche coolen Sachen von unseren Partnern. Wir werden die Sticker in Düsseldorf auslegen haben, wir werden die auch sicherlich in Riva irgendwo auslegen haben, da sagen wir da nochmal was zu oder posten nochmal was zu. Aber guckt mal, dass ihr euch ein paar davon abholt, dass ihr die cool verstickert, so dass möglichst viel von Deutschland mit Hot Seats und Cold Brews verteckt ist.
Genau. Alle paar Wochen gibt es eine Verlosung dazu. Schönster Platz, kriegt einen Preis. Apropos Verlosung, wer noch möchte, letzten Podcast anhören mit dem Wolf vorm Walde von Specialized. Es geht um Reifen, super spannender Podcast. Also mega viel positives Feedback dazu bekommen. Und da haben wir auch eine gute Verlosung laufen. Muss man ein paar Fragen beantworten. Gibt es einen Satz Reifen zu gewinnen? Also insgesamt 3 Satz. Und da könnt ihr auch noch mitmachen. Läuft bis Anfang April diese Verlosung.
Mega gut. Ey, in diesem Sinne würde ich sagen, du fährst jetzt mal weiter.
Ja, ich muss nach Hause. Akku ist auch gleich leer.
Genau. Und deine Family hat mir schon gesagt, die würde dich auch mal ganz gerne wiedersehen. Und wir sehen uns spätestens auf der Messe. Und allerspätestens Samstagmorgen 9 Uhr in... Wo sehen wir uns?
Hahngrüden mit dem Gravelbike. So. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir Gravelbike fahren? Also wir fahren nicht E-Bike, wir fahren nicht Mountainbike, wir fahren nicht Rennrad. Es ist ein Gravel-Ride. Aber das wird auch im Post dann noch stehen. Ja.
In diesem Sinne. Und
wer Bock hat, kann auch eine Nachricht schicken, dass er kommt. Dann warten wir vielleicht. Ansonsten ist 9 Uhr, 9:15 Uhr spätestens Abfahrt so. First come, first serve, ne?
So ist es. In diesem Sinne. Tschüss, wir freuen uns.
Willst du mich jetzt loswerden, ne? Ja, willst du mich
loswerden?
Okay.
Ja, alles klar.
Tobi, mach's gut, ich muss weiter. Ciao.
Tschüss, ciao.